Allora, l'antifascismo in Italia, in quanto forma di organizzazione, inizia già prima dell'avvento del fascismo al potere, cioè tra il 19 e il 1922, quello che poi è chiamato il biennio rosso.
Der Faschismus als Organisationsform in Italien beginnt schon vor der faschistischen Machtübernahme, das heißt zwischen 1919 und 1922. Das ist die Zeit, die später das Biennio Rosso, die zwei roten Jahre, genannt wird. Die Fasci di Combattimento bilden sich. Das sind organisierte Gruppen von Faschisten, die beginnen, Gewerkschaften anzugreifen, beginnen, überall im Land Gewalt auszuüben. Tausende starben, Bauern, Gewerkschaftsmitglieder in den Fabriken. Und daraufhin organisierten sich, sagen wir, die damaligen Sozialisten und auch die Anarchisten in den Kampfverbänden namens Arditi del Popolo, die von Anfang an eine Opposition gegen die Herrschaft des Faschismus bildeten. Als die Faschisten an die Macht kamen, die 1922 und 1926, und die Antifaschisten organisieren sich mehr oder weniger vereinzelt, manche gehen nach Frankreich, die Kommunisten, denn inzwischen hatte sich die Kommunistische Partei gegründet, gehen nach Russland und so weiter.
Ma è dal 1926 che Mussolini decide, dopo un fallito attentato a Piazza Venezia, con questa scusa della...
Aber 1926 benutzte Mussolini ein missglücktes Attentat auf der Piazza Venezia als Rechtfertigung, um ein Sondergericht zu gründen mit dem Namen Sondergericht zur Verteidigung des Staates. Dieses Gericht hatte die Aufgabe, gegen all diejenigen zu ermitteln und sie zu verurteilen, die sich gegen das Regime stellten. Was passiert? In den ersten Jahren, zwischen 1927 und 1933, existierten in Italien keine Parteien mehr. Sie waren aufgelöst worden und die Kommunistische Partei fand sich in Frankreich, in Paris wieder zusammen und die anderen Parteien existierten eigentlich nicht mehr. Also begannen die Faschisten, die Leute auch wegen Kleinigkeiten zu verurteilen. Ein Beispiel. Angenommen, in einer Bar hier in Correggio sagte jemand, diese Regierung gefällt mir nicht. Mussolini ist ein Idiot. Oder jemand redete im Suff. Wenn dann ein Spitzel mithörte, wurde diese Person mitgenommen und ins Gefängnis geworfen, dann nach Rom überführt und dort zu 8 Jahren Knast verurteilt. Oder zu 4 Jahren Verbannung, denn es wurde auch eine spezielle Polizei für Verbannung eingerichtet. Verbannt wurden die Leute auf Inseln wie Ventotene, Ponza, Lipari, Ustica oder Tremiti, wohin sie zum Beispiel die Homosexuellen verbannten, denn auch für sexuelle Handlungen wurden Menschen verurteilt. Diese Situation schuf in der italienischen Gesellschaft eine gewisse Angst vor diesem Sondergericht, das zudem mit der Geheimpolizei namens OFRA zusammenarbeitete. Die OFRA schleuste Spitzel in die Fabriken, in politische Gruppen, auch in die katholische Laienorganisation Azione Cattolica. Als die Faschisten entdeckten, dass auch die Azione Cattolica eine Opposition gegen das Regime bildete, lösten sie sie auf. Insgesamt, um die Zahlen zu nennen, wurden zwischen 1926 und 1943 vor dem Sondergericht 27.000 politische GegnerInnen verurteilt, mehr als 40.000 verbannt und insgesamt gab es fast 200.000 Leute, die als subversive Personen angezeigt wurden oder die Verwarnungen enthielten. Das bedeutete, dass du das Haus nicht vor Sonnenaufgang verlassen durftest und bis Sonnenuntergang nach Hause zurückkehren musstest. Und überhaupt wurdest du verfolgt und so weiter. Die Organisation ANPIA entstand 1946. Der Verein ist ein Bollwerk der historischen Erinnerung an den Antifaschismus geblieben, an den in Italien nicht im gleichen Maß erinnert wird wie an die Resistenza.
Warum ist das so?
Aus verschiedenen Gründen. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Sofern die Resistenza während des Krieges entstanden ist, in dem Italien zunächst der beste und vertrauenswürdigste Verbündete Nazi-Deutschlands war, wurde sie in der Nachkriegszeit als ein Ereignis angesehen, welches das Gewissen der Italiener wieder reingewaschen hat. Das war also eine Art Entfaschistisierung des Gewissens.
Quindi c'è stata una sorta di defascistizzazione delle coscienze.
Es hieß nun, niemand habe vorher eine faschistische Einstellung gehabt, außer den Faschisten. Das Problem ist, dass fast alle Leute Faschisten waren. Aber daran will man sich nicht erinnern. Man will sich nicht an die Tatsache erinnern, dass es in Wirklichkeit sehr wenige waren, dass der Einfluss der Antifaschisten zahlenmäßig sehr gering, wenn auch auf der didaktisch-kulturellen Ebene sehr wichtig war. Das ist logischerweise für die Italiener sehr bequem, sagen zu können, wir hatten die Resistenza, wir waren praktisch alle gegen das Regime. Das ist nicht wahr. Italien war mit Deutschland zusammen mitverantwortlich für alle Kriegsverbrechen. Wir waren mitverantwortlich für die Shoah, für die Massaker an der russischen Zivilbevölkerung und die in Griechenland und Jugoslawien. Wir sind auch mitverantwortlich für den Beginn des Krieges, da wir nichts getan haben, um ihn zu verhindern. Insgesamt ist das die Basis für ein Problem des kollektiven Gedächtnisses. Eine Sache, die in Deutschland angegangen wurde, in Italien nicht.
Diese Antifaschisten sind heute wohl fast alle tot, wenige vielleicht noch am Leben, aber sehr alt. Wie macht ihr es, deren Geschichte heute noch zu transportieren?
Ich weiß von 8 Antifaschisten, die ich teilweise kennengelernt, die heute noch leben. Davon ist der älteste 102 Jahre alt, der jüngste 97. Das sind schon so einige Jahre. Natürlich gibt es so viele historische Bereiche des Antifaschismus, die noch erforscht werden müssen, dass wir uns noch in der Phase befinden, in der die Erinnerung vor allem durch die historische Forschung gepflegt wird. Zum Beispiel ist der Großteil der Polizeiakten über die Antifaschisten, die ja von der Polizei kontrolliert wurden, im Staatsarchiv noch unter Verschluss.
Wer
im Faschismus vom Sondergericht verurteilt wurde, hatte nach dem Krieg oft noch ein belastendes Strafregister und musste einen weiteren Prozess führen, um es zu bereinigen. Wir versuchen jetzt auch, unser Archiv online zu stellen und fangen an, Geschichten von einzelnen Personen dort zugänglich zu machen. Denn wir haben gesehen, dass sie vom biografischen wie vom kommunikativen Gesichtspunkt her eine starke Wirkung auch auf neue Generationen ausüben. Sie lernen auf jeden Fall, dass das Wort subversiv in dem Moment, wo es gebraucht wird, eine negative Bedeutung hat für den, der es benutzt und der an der Macht ist. Aber es dann im Laufe der Geschichte nicht gesagt ist, dass es weiterhin als eine negative Bezeichnung angesehen wird. Sie waren die Subversiven, aber sie waren die Subversiven auf der Seite, die im Recht war, nicht auf der falschen Seite. Das waren auch Beispiele, die die junge Generation lehren, keine Angst zu haben, Widerstand zu leisten und wenn das teilweise das Risiko mit sich brachte, selbst angeklagt zu werden oder manchmal das Gefängnis zu riskieren. Da kann man heute an die Umweltschützer denken, wie die No-TAF-Bewegung in Italien, die gegen die Hochgeschwindigkeitszüge kämpft. Oder die Bewegung für das Recht auf eine Wohnung, vor allem in Rom oder andere Kämpfe, die jedenfalls demokratische Kämpfe sind. Sicher, die Antifaschisten handelten damals in jenen 20 Jahren in einer anderen Herrschaftsform in Europa. Jetzt leben wir in einer sozialdemokratischen Herrschaftsform. Aber in den letzten 30 Jahren veränderte sich etwas in ganz Europa. Und diese Kampfformen zu erkennen, kann den jungen Leuten auch helfen, ihren eigenen Willen zu erkennen und nicht nur die Entscheidungen über sich ergehen zu lassen, die ihnen auferlegt werden.